Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist promovierter Historiker und Soziologe. Schön, dass Sie da sind, lieber Herr Zittelmann. Wir haben heute einen besonderen Aufhänger. Sie haben Ihren ersten Roman geschrieben, 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Wunderbare Marketingmaßnahmen, schon aufgegleist mit vielen Frauen. Und darüber werden wir gleich sprechen. 29 Sachbücher haben Sie bereits auf den Markt gebracht. Allesamt oder viele wurden Bestseller in viele Sprachen übersetzt. Jetzt schreiben Sie einen Roman, in dem Sie dem Egalitarismus in gewisser Weise den Spiegel vor die Nase halten. Und mein Thema ist auch immer, dass es wichtig ist, die Anerkennung der Differenz, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil wir Menschen eben unterschiedlich sind. Aber meine Frage eher, wie kamen Sie dazu, jetzt nach all diesen Sachbüchern komplett neue Wege zu gehen und sich selbst gewissermaßen nochmal neu zu erfinden und einen Roman zu schreiben?
Ja, ich hatte schon länger einen Gedanken, dass wir nämlich nur mit Fakten viele Menschen nicht erreichen. Also meine Bücher sind vollgestopft mit Fakten, finde ich auch sehr wichtig. Ein Rezensent hat mal über mein Buch Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten geschrieben, Zittelmann ist ein Fanatiker der Fakten, das stimmt auch. Ja, nur wir wissen, alle Menschen lassen sich nicht nur von Fakten leiten, sondern oft eben auch von Emotionen leiten. Und ich hatte dann, das Wall Street Journal hatte mich gebeten, zum 120. Geburtstag von Ayn Rand was zu schreiben. Ich habe mich vorher eigentlich nie richtig mit ihr beschäftigt, weil ich auch nicht zu den Leuten gehöre, die Romane lesen, hatte nur so ein paar Sachbücher von ihr gelesen, die aber nicht so wichtig waren. Wichtig sind ja die Romane, die sie geschrieben hat. Und habe mich dann, weil das Wall Street Journal mich gebeten hat, da sehr intensiv mit beschäftigt und habe da mal verglichen die Auflage, die sie hat mit ihren Büchern, mit libertären Denkern. Und Milton Friedman hat 1 Million Exemplare von Capitalism and Freedom verkauft. Gigantisch. Gratulation, habe ich noch mit keinem Buch erreicht, nicht annähernd. Ja. Hayek hat mit seinem Buch Road to Serfdom 2 Millionen verkauft. Noch gigantischer, bemerkenswert. Aber Ayn Rand hat komplett mit ihren Büchern 37 Millionen verkauft. Ja? Das heißt 12-mal mehr als beide zusammen. Und da müssen wir überlegen, woran liegt das? Weil bei allen Differenzen im Grunde ist die inhaltliche Botschaft liegt jetzt nicht so weit auseinander von all denen. Ja, ja, weil sie es halt als Roman verpackt hat. Ja? Weil sie damit Menschen erreicht hat, die man nicht erreicht. Ja? Ich habe gestern eine Veranstaltung gehabt in Berlin mit 30 Influencerinnen, die so 5 Millionen Follower haben. Leute wie Kathi Hummels war zum Beispiel da oder Carina Zafline, die hat 1,2 Millionen Follower. Ja, mit denen hätte ich jetzt keine Veranstaltung für die 10 Irrtümer der Antikapitalisten hingekriegt, vermutlich. Ja. Und das ist das nächste Problem, dass wir zu wenig Frauen erreichen. Also ich sehe das, ich war in 20 Monaten in 30 Ländern und habe Vorträge gehalten über mein Buch, war fast überall von Libertären Thinktanks eingeladen und fast überall, wo ich war, war die Zusammensetzung vom Publikum 80 bis 90% Männer gewesen. Ja. Waren auch ein paar Frauen dabei, waren oft die Freundin oder Ehefrau von dem Teilnehmer, der die dann mitgebracht hat. Ja. Und das fand ich im Grunde bedenklich, finde auch bedenklich, wenn man sieht, 58% der grünen Wähler sind Frauen, auch in der Bundestagsfraktion, 54% der linken Wähler sind Frauen und bei jungen Frauen in Berlin ist die Linken die stärkste Partei im Moment. Ja, da kann man jetzt die Frauen beschimpfen, da halte ich aber nicht so viel davon. Man kann sich aber auch mal überlegen, was machen wir falsch? Und Frauen sind halt nun mal, das ist so emotionaler, an Beziehungen auch interessiert und nicht nur an theoretischen Konstrukten. Ja, und deswegen, also die Idee war schon da, einen Roman zu schreiben, ob ich es kann. Da war ich mir nicht so sicher. Ich habe dann an einem Freitagmittag eine gute Idee gehabt, habe mich hingesetzt. Bis Sonntagmittag waren 50 Seiten der ganze Roman von vorne bis hinten geschrieben, aber natürlich nur das Fragment. Und das habe ich dann Leuten geschickt und die haben gesagt, alle tolle Idee. Aber so, ja, man merkt auch den Sachbuchschreiber. Und dann musste ich sehr viel, Hilfe in Anspruch nehmen, Ideen einfach. Ich habe die Leute alle angezapft und hast doch eine Idee und da und da. Ja, und es ist jetzt sicherlich kein ganz typischer Roman. Also die ersten Rezensenten, die positiv waren, haben auch zum Teil dazu geschrieben, man merkt schon, es ist ein Sachbuchautor, was ich gar nicht schlecht finde, weil ich will ja auch, dass Männer das Buch durchaus lesen und Leute, die es sagen, also ich lese normalerweise keinen Roman, aber das lese ich. Die Leute will ich ja auch erreichen. Die erreiche ich auch, weil ich behaupte, da stecken mehrere Sachbücher drin und alles, was da drin ist, ist letztlich Ergebnis von meinen Forschungen, von soziologischen Forschungen über Neid, Entstehung, von historischen Forschungen. Also es ist alles letztlich irgendwo wissenschaftlich fundiert, nur ist es eingepackt in eine spannende Geschichte und habe noch eine Liebesgeschichte dazu, die ist jetzt auch nicht vollkommen erdacht, weil es auch ein bisschen was mit eigener Erfahrung zu tun hat. Also es ist alles ziemlich realistisch. Das war auch der Anspruch. Ich wollte jetzt nicht irgendeine Dystopie schreiben, die völlig unrealistisch ist, sondern ich wollte im Gegenteil etwas, was möglichst realitätsnah ist, um auch der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten.
Ja, das ist wunderbar und Ihre Beobachtungen decken sich auch mit meinen Beobachtungen. Also, dass bei den freiheitlichen Veranstaltungen hauptsächlich Männer sind und die Frauen manchmal vielleicht auch Leidenschaft für die freiheitlichen Themen haben, aber manchmal eben auch total gelangweilt dort sitzen. Und ich finde es sehr bemerkenswert, sehr mutig und auch vorbildlich, dass Sie bewusst darauf setzen, Zielgruppenwachstum herbeizuführen, Frauen zu adressieren und sich eben auf dieses neue Gebiet der Romanschreibung begeben. Das ist eine gute Idee und ganz, ganz wichtig, dass das auch viel mehr Menschen von der freiheitlichen Seite erkennen, weil diese Defizite sehe ich auch. Und gehen wir mal so ein bisschen in diese Vermarktung rein. Also Sie sind da auch sehr, sehr kreativ. Sie waren bei der Welt im Fernsehen, haben eine Anzeige geschaltet. Das heißt, Sie gehen auch wirklich in Vorleistung. Sie betreiben Reichtumsforschung, geben Studien in Auftrag etc. Das heißt, Sie geben viel rein in diese Bewegung und haben jetzt auch gestern schon gesagt, Sie hatten dort die Veranstaltung in Berlin, wo sie viele Influencerinnen eingeladen haben. Ja, die wären natürlich nicht zu den Sachbuchveranstaltungen gekommen, zu den Präsentationen. Das ist auch klar. Und jetzt erschien auch ein Artikel und da stand als Überschrift, das hat mich nicht mehr losgelassen letztlich, plötzlich war Neid eine Tugend. Also das fand ich total bemerkenswert. Vielleicht können Sie dazu mal ein bisschen etwas sagen. Neid, Egalitarismus, wie hängt das zusammen?
Neid ist ein Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Erstmals, ich habe ein Buch geschrieben, Die Gesellschaft und ihre Reichen. Ist auch in viele Sprachen übersetzt worden, The Rich in Public Opinion in Englisch. Das ist das erste wissenschaftliche Buch zum Thema die Reichen als Minderheit und Vorurteile und Stereotype über die Minderheit der Reichen. Es gibt also tausende Bücher in der Vorurteilsforschung, Vorurteile über Schwarze, über Schwule, über Frauen, über Transgender, auch über Übergewichtige, über Arme, ja. Alles in Ordnung, ist auch wichtig, aber sagen wir mal, es gab kein einziges Buch zum Thema Vorurteile und Stereotype über Reiche. Und das habe ich geschrieben, habe mich mit den Methoden der Vorurteilsforschung auseinandergesetzt und auch mit der Neidforschung. Und das wissen viele nicht, es gibt tatsächlich eine richtige Neidforschung. Manche kennen das Buch von dem deutschen Soziologen Schöck, das ist schon älter, das heißt Der Neid, eine Theorie der Gesellschaft. Inzwischen gibt es aber sehr viel mehr in den USA, Bücher, wissenschaftliche Aufsätze. Und Neid ist ein Grundtatbestand des Menschenlebens. Den gibt es auch so lange, wie es Menschen gibt. Den gibt es überall auf der Welt. Aber es gibt ihn halt in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, der ist nicht in allen Menschen und auch nicht in allen Ländern gleich stark verbreitet. Und aus meiner Sicht wurde Neid in dem Moment erst. Also früher hat man versucht, Neid einzudämmen, so wie in der Religion, wo man gesagt hat, das ist eine Todsünde, eine der sieben Todsünden. Also das heißt, du darfst eigentlich nicht neidisch sein. Und später hat man halt den Neid verpackt in eine Tugend, ja, indem man ihn umgelabelt hat mit sozialer Gerechtigkeit und ähnlichen Begriffen. Und das wurde dann gefährlich, weil das sieht man ja gerade an den Sozialisten, dass sie bewusst den Neid schüren. Also sie wollen den gerade nicht dämpfen, sie wollen ihn ausnutzen, sie wollen ihn instrumentalisieren. Also jemand wie die Saskia Esken, die wir jetzt ja hoffentlich nicht mehr so oft sehen, aber da gibt es noch viele andere, die ja keine Rede gehabt hat ohne, ja, die Besserverdiener und die mit den breiten Schultern und die Reichen, die müssen auch endlich mal was ihren Beitrag leisten und so weiter. Ja. Also das heißt, da wird Neid bewusst geschürt und in Deutschland ist es auch ein besonderes Problem. Ich habe eine internationale Studie gemacht um festzustellen, also wie neidisch sind die Menschen in verschiedenen Ländern. Die ist übrigens veröffentlicht, kann man auch kostenlos einsehen in Economic Affairs. Ich veröffentliche fast alle meine wissenschaftlichen Artikel in Economic Affairs. Und da habe ich untersucht den Sozialneid in 13 Ländern. Und wir Deutschen waren nicht Weltmeister. Nein, da gibt es noch welche, die uns toppen. Das waren die Franzosen. Wir waren aber dann an zweiter Stelle immerhin. Ja, die Franzosen sind also das für mich das der Prototyp des Antikapitalismus, dass so Leute, ob das von Sartre bis Piketty, ja, das sind alles immer wieder Franzosen, ja, die auch die Roten Khmer haben ihre Ausbildung in Frankreich genossen an Elite-Universitäten. Und übrigens, Sie haben ja gesagt, meine Bücher sind also in 35 Sprachen übersetzt, aber in einer der wichtigsten Sprachen ist kein einziges Buch von mir übersetzt. Das ist nämlich in Französisch. Ja. Jetzt, ich schreibe es ja für einige französische Zeitungen, Express zum Beispiel, da schreibe ich regelmäßig, aber die Franzosen sind schon so, also die toppen uns nochmal, was den Sozialneid und den Antikapitalismus anlangt. Und jetzt aber am anderen Pol waren so Länder wie Vietnam, Polen, Südkorea, Japan, wo also der Neid wesentlich geringer ausgeprägt ist. Und das Buch geht halt auch über Neid. Neid bezieht sich ja oft auf Menschen, die irgendwie über den Durchschnitt hinausragen. Jemand, der weniger hatte als man selbst oder irgendwo schlechter dasteht, den beneidet man ja nicht, den bemitleidet man allenfalls. Aber Neid gilt ja dem, der irgendwo über den Durchschnitt hinaus. Ja, und da gibt's viele, viele Dinge. Also ich habe mal eine Studie gelesen, worum beneiden Männer andere Männer? Das ist Geld, das ist die hübschere Frau und sportliche Leistung. Ja? Deswegen habe ich auch immer viel Neid auf mich gezogen aus den unterschiedlichen Gründen. Also ist mir durchaus auch bekannt, wo beneiden Frauen untereinander? Ja? Das ist ja der erfolgreichere Mann, aber vor allen Dingen das Aussehen, ja, also das spielt da schon eine sehr große Rolle. Und hier habe ich jetzt mal einfach mir die Gruppe von superschönen Frauen herausgenommen, weil ich habe mich auch eine Zeit lang mal mit Attraktivitätsforschung beschäftigt. Das ist auch eine eigene Forschungsrichtung. Ich habe auch da die führenden Professoren damals kennengelernt, mit denen gesprochen. Und die Attraktivitätsforschung, die sagt in der Tat, dass Menschen, die besser aussehen, nicht nur in der Partnerwahl Vorteile haben, das liegt ja auf der Hand, sondern auch im Berufsleben. Es gibt auch sogar Studien, dass vor Gericht Menschen, die besser aussehen, also tendenziell etwas mildere Urteile bekommen. Das ist also durchaus fundiert, wobei ich wollte mich mal wissenschaftlich damit beschäftigen. Es war aber sehr schwierig. Ich habe es am Schluss da nicht weiterverfolgt, weil ich glaube, dass diese verbreitete Theorie in gewisser Weise richtig ist, aber auch einen Fehler hat, weil man hat da immer nur die Menschen in 6 oder 7 Gruppen eingeteilt. Ja? Das heißt aber dann letztlich, dass die Gruppe der am besten Aussehenden immer noch im zweistelligen Bereich war. Da mag das zutreffen. Also ich glaube, das ist so meine Hypothese. Wer besser aussieht und wer etwas attraktiver aussieht, mag Vorteile haben. Aber wer dann super schön ist, ich glaube, das ist ein nicht linearer Verlauf, dass es da wieder umschlägt. Ja, das ist jetzt nicht wissenschaftlich getestet von mir, sondern das kommt mehr, weil ich oft sehr schöne Freundinnen hatte im Leben, die mir das halt erzählt haben, dass das tatsächlich so war, dass zum Beispiel die Vorgesetzte, ja, die nicht so gut aussieht, die einem dann das Leben zur Hölle machen kann, ja. Oder auch generell andere Personen, auch Männer, die einen unterschätzen, wenn, also ich rede jetzt wirklich von superschönen Frauen, ja, und die dann denken, ja, wenn jemand auf einem Gebiet so toll ist, ja, müssen Defizite auf einem anderen Gebiet da sein. Und da bin ich drauf gekommen, ich nenne das Kompensationstheorie, was ich mal entwickelt habe, dass die Menschen unbewusst davon ausgehen, wir seien am Ende alle gleich. Und das führt im nächsten zu der Folgerung, wenn dann jemand offensichtlich und unbestreitbar herausragt, also zum Beispiel er ist reicher, intelligenter, schöner, sportlicher, erfolgreicher, nimmt man deswegen an, er müsse im anderen Gebiet mindestens gleich große Defizite aufweisen, damit am Schluss die Gleichheit gewahrt wird. Und natürlich vor allen Dingen, dass man sich dann auch mit dem gleich oder besser noch über dem stellen kann. Und das habe ich also bei Reichen beobachtet, ja, dass dann gesagt wird, ja, der Reich ist zwar gut im Geld verdienen, ist aber angeblich moralisch besonders schlecht und unehrlicher Mensch, was Quatsch ist. Natürlich gibt es die Reichen, die moralisch schlecht sind und unehrlich, aber die gibt es halt, ist ja nicht so, dass jetzt im sozialen Brennpunkt lauter Menschen mit einem Heiligenschein wohnen und nur im Villenviertel sind die ganzen Verbrecher versammelt. Das entspricht auch nicht der Realität. Und so ist natürlich auch, gibt es wunderschöne Frauen, die hochintelligent sind. Natürlich gibt es auch schöne Frauen, die dumm sind. Ja? Aber das hat meiner Meinung nach das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber diese Gleichheitsvorstellung, die wir wie so ein Vorurteil eigentlich in uns drin haben, das hat Karl Marx schon mal gesagt, dass die Menschengleichheit wie zu einem Vorurteil geronnen ist. Und das ist auch richtig. Ja? Und dieses Vorurteil haben viele Menschen in sich drin. Und das führt dann dazu zur Abwertung von anderen. Ja? Und das hat dann auch was mit Neid zu tun. Und da habe ich gedacht, okay, diesen Themenkomplex kann man entweder im Sachbuch erfassen, klar. Man kann aber auch mal einen Roman schreiben. Und ich habe halt jetzt einen Roman drüber geschrieben.
Großartig, und es ist auch großartig, all diese Fakten, die Sie angeführt haben. Vor allem haben Sie Fakten angeführt, warum Sie einen Roman schreiben. Ja, Sie haben sich also selber Fakten geliefert, und diese Gründe haben dann irgendwann Sie davon überzeugt, einen Roman zu schreiben. Und entscheidend ist ja auch, dass man diese Sach- und Faktenthemen mit Emotionen auflädt, weil sich das besser verkauft. Und das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Und Sie hatten gestern, zumindest nach meiner Auffassung, Sie haben gestern diese großartige Veranstaltung in Berlin gehabt und haben da ja auch die Jungen und ja, die Schönheiten, die sie dort hatten, haben sie interviewt und zur Sprache kommen lassen. Hat sich das bestätigt, was sie gerade ausgeführt haben, dass sie auch Nachteile haben, dass die ja, einen Shitstorm ertragen müssen, etc.? Also ist das
Ja,
bestätigt
also
worden?
die Kathi Hummels zum Beispiel, die hat sich bitter beschwert, jetzt sagt, sie hat ihr ganzes Leben lang damit zu kämpfen, schon, sie hat berichtet, schon als Jugendliche, wo sie erstmal in die Diskothek gegangen sind, da haben sie die anderen beiseite und haben gesagt, wir nehmen dich mit, aber du wirst dich nicht schminken, du wirst dich nicht schön machen, ja, weil sie hat besser ausgesehen als die anderen und einmal dann hat sie irgendwo für einen geschwärmt, für einen Jungen, das hat sie erzählt. Und dann hat sie so ein vorher, vor dem Date, wollte sich so schminken lassen. Und dann haben die sie extra hässlich geschminkt, dass sie wie ein Clown ausgesehen hat. Und alle haben sie ausgelacht und sie hat es nicht gesehen. Ja? Also das waren so ganz anschauliche Erfahrungen. Und die Carina Zerflin war auch dabei, die hat 1,2 Millionen Follower. Übrigens intelligente Frau, die hat auch Soziologie studiert und Kommunikationswissenschaft, war aber auch bei Germany's Next Topmodel dabei. Und die hat gesagt, wie sie immer gemerkt hat, dass sie unterschätzt wird oder dass gesagt wird, ja, das ist, du kannst ja gar nichts davor, das ist ja alles zugefallen. Und also das haben die sehr stark bestätigt und ich habe das auch schon vorher von Freunden von mir gehört, die also gesagt haben, dass sie darunter leiden. Klar, sie wollen, finden es trotzdem gut, dass man schön aussieht. Das ist ja wie beim Reichtum auch. Also wenn ich mich als Reicher beschwere über Neid und über Vorteile, sagt er nicht, ich möchte jetzt lieber arm. Nee, ich will es als solcher, als Reicher auch respektiert und anerkannt werden. Ja? Und da nochmal eine Fußnote dazu. Ich hatte mal hier in Berlin eine Diskussion mit einer Frau von den Linken. Da habe ich auch von der Minderheit der Reichen gesprochen. Da ist die ja fast ausgerastet. Also, die könnte sagen, die Reichen sind eine Minderheit. Da ich, das ist doch ganz klar, zählen Sie doch mal ab. Das sind ja nur wenige. Sagt sie, ja, aber Minderheit ist doch was ganz anderes. Das sind ja die, die diskriminiert sind. Also bei ihr war es ganz einfach im Kopf strukturiert. Reich böse, Minderheit gut. Deswegen kann beides nicht zusammenpassen. Und hat gesagt, ja, gucken Sie mal, für den Schwarzen ist es doch ganz anders. Der kann das ja gar nicht ändern. Sie können doch ganz einfach sich des Problems entledigen, geben sie auch ihr Geld ab und dann sind sie das Problem los. Ja? Da habe ich gesagt, das ist genauso dusselig, was sie jetzt sagen, wie wenn sie einem Juden, der sich über Antisemitismus beschwert, sagen, konvertier doch einfach zum Christentum, dann hast du das Problem nicht mehr. Ja? Also man möchte ja so respektiert werden, wie man ist, ja, auch als schöne Frau. Und nicht erst, indem man das dann ändert. Ja, ja und das habe ich oft gespiegelt bekommen. Und deswegen ist es auch ein Buch, was jetzt von verschiedenen Menschen, habe ich gemerkt, verschieden gelesen wird. Also Leute, die sich jetzt stark für Politik interessieren. Die beste Besprechung hat bisher der Christian Niemitz gemacht vom Institut of Economic Affairs. Der hat das in Fokus besprochen. Der hat es auf einer ganz tiefgehenden Ebene verstanden. Der hat das mit der Woke-Bewegung und alles, ja, der hat die ganzen Parallelen verstanden, die jetzt wahrscheinlich von der Veranstaltung gestern viele nicht so verstehen würden, ja, weil sie sich halt damit auch nicht beschäftigen. Dafür haben die, lesen die das in einem anderen Aspekt und lesen das unter dem Aspekt, ja, ich kann mich wieder identifizieren mit der Alexa, heißt sie, die da die Hauptrolle spielt, weil so ist mir schon auch schon ganz oft gegangen. Ich kenne diese Probleme. Also so hat jeder eine andere Art, wieder dann das Buch zu lesen. Also in gewisser Weise ist Schönheit halt nur eine Chiffre. Man hätte auch theoretisch eine Bewegung erfinden können, die gegen überintelligente Menschen geht. Nur das hätte ich noch ein bisschen absurder gefunden, weil wenn einer direkt gegen Intelligenz protestiert, um damit zumindest implizit zu zeigen, dass er sich selbst dumm findet, ja, also mag es auch geben. Es gibt ja nichts Verrücktes, was es sich vielleicht doch mal gibt, aber fand ich ein bisschen weit hergeholt, deswegen habe ich es jetzt mit der Schönheit gemacht.
Ja, also so habe ich es auch interpretiert, dass die Schönheit letztlich nur ein Sinnbild ist, um diese Gleichmacherei, ja, also wie gesagt, der Gleichmacherei den Spiegel vorzuhalten und eben darauf aufmerksam zu machen. Natürlich hätten sie bei einem Intelligenzbuch in dem Sinne, hätten sie diese Veranstaltung gestern auch nicht durchführen können, ne? Das ist, glaube ich, auch dann logisch und klar. Gehen wir mal so ein bisschen in den Inhalt hinein und sprechen über diese Geschichte. Da ist also von Euphemismen die Rede, das heißt, es wird verniedlicht, dass es Angleichungs-OPs gibt. So ist das, glaube ich, benannt bei Ihnen.
Optische Optimierungstherapie.
Oder so rum,
Also
ja, also.
das sind Operationen, mit denen das Gesicht von schönen Frauen an den Durchschnitt angeglichen wird. Die dürfen aber nicht Zwangsoperationen genannt werden, ist gesetzlich verboten, sondern heißen optische Optimierungstherapie.
Ja, und Sie schreiben ja auch viel für das oder veröffentlichen viel beim Mises-Institut Deutschland. Das heißt, praxeologisch gesehen ist es Zwang, ja, was da stattfindet. Aber das ist eben elementar für diese Geschichte, das zu wissen. Und zum einen, wir wollen natürlich nicht zu sehr spoilern und auch nicht vorwegnehmen, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Aber wie läuft das ab? Also es gibt ja eine kleine Schwester und eine große Schwester und eben diejenige, oder die Ältere versucht dann die Kleine davor zu bewahren, dass es eben diese Operation, diese Zwangs-OP, so nenne ich es jetzt mal, gibt. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen auf diesen Inhalt, auf diese Historie, auf diese Story eingehen.
Ja, sehr gerne. Also es fängt an, die Hauptfigur heißt Alexa, eine wunderschöne Frau, sieht perfekt aus. Die hat auch einen Freund, der heißt Dexon. Sie selbst ist 23 Jahre alt, er ist 44 Jahre alt, ist im Immobilienbereich tätig. Und die wird das erste Mal damit konfrontiert in der Uni, also eine Kommilitonin sie blöd anmacht und sagt, hast du überhaupt schon mal über deine Privilegien als schöne Frau nachgedacht? Hast du das überhaupt schon mal selbstkritisch reflektiert? Du hast hier Vorteile in der Partnerwahl und im Beruf, die andere gar nicht haben, und das stellt es doch mal in Frage. Und die ist erstmal verwirrt und erzählt es abends ihrem Freund, und der sagt, ach, Quatsch, so vergiss es doch, Blödsinn, ja. Und dann sehen die, dass an allen Ecken auf einmal ähnliche Dinge vorkommen und entdecken, da gibt es eine Bewegung, die heißt Movement for Optical Justice, also Bewegung für optische Gerechtigkeit, und lernen dann zufällig einen Journalisten kennen. Riven heißt der. Das ist jetzt kein linker Journalist, sondern eher einer, so, der denkt wie wir, der kritisch diese Bewegung analysiert, und der sich vor allen Dingen einschleicht, wie so ein Günter Wallraff in die Bewegung reingeht, und die Alexa, die Hauptfigur, die ist total neugierig, sagt, nehme ich doch mal mit. Und dann nimmt er die mit, und sie sieht dann, was das für Leute sind. Übrigens keineswegs nur unattraktive Leute, es sind auch sehr schöne Menschen dabei. Die müssen sich nur schämen, also die müssen schuldbewusst sein und sagen, ich habe hier unverdiente Privilegien. Eine, die tut dann alle Geschenke, die ihr reicher Freund jemals gemacht hat, verkaufen und an die Bewegung spenden und sagt, ich fühle mich jetzt erst mal frei in meinem Leben, weil ich jetzt frei bin von meinen Privilegien, also auch so ein bisschen wie eine Sekte. Und ja, diese Bewegung entsteht dann in den Unis, so wie im intellektuellen Bereich, so wie alle verrückten Ideen. Das hat ja mal George Orwell gesagt, manche Ideen sind so verrückt, dass nur Intellektuelle sie sich ausdenken können. So ist es auch in dem Fall. Und dann gewinnt die aber Einfluss, und auch das ist ja aus dem realen Leben, in einer der beiden großen Parteien. Da gibt es also zwei Parteien, die Rule of Law Partei und die Justice Partei. Und in der Justice Partei gewinnen die maßgeblichen Einfluss. Die kommt irgendwann an die Macht. Und dann wird jede Frau im Alter von 15 bis 40 Jahren gezwungen, einmal im Jahr sich scannen zu lassen, also ihr Gesicht und ihren Körper. Und das wird dann mit künstlicher Intelligenz abgeglichen mit dem Schönheitsideal, sodass man genau berechnen kann, die hat 90% Übereinstimmung, 95% Übereinstimmung mit dem Schönheitsideal. Wer mehr als 95% Übereinstimmung hat, gilt als PB, Person Privileged Beauty. Und das, also man spricht da nur noch von PB-Frauen, PB-Personen. Und das hat Folgen. Also, weil man sagt, ihr habt Privilegien, also muss man was dagegen tun, um die auszugleichen. Das heißt zum Beispiel höhere Steuerprogression. Das heißt zum Beispiel Gehaltsabzüge. Das heißt Studienbeschränkung. Das heißt, es wird auch eine Note abgezogen bei den Hausarbeiten und in der Uni. Also so fängt das an. Und dann passiert was, was in allen radikalen Bewegungen eigentlich immer passiert ist, dass sie immer extremer werden, sich kumulativ radikalisieren. Das war ja schon in der Französischen Revolution so. Das war dann auch später in der Russischen Revolution so. Das war auch in der Nationalsozialistischen Revolution so, dass das immer radikaler wird. Und ja, der Endpunkt ist dann, dass die Radikalen sagen, also alles gut und schön mit diesen höheren Steuern und so, aber die leben ja trotzdem ihr privilegiertes Leben weiter. Das ändert nichts an der Wurzel. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Und das heißt, wir müssen alle Mädchen im Alter von 15 Jahren, die als PB-Personen gelten, zwangsoperieren. Nicht hässlich machen, aber das mal ein bisschen größer die Nase oder so, wie auch immer, dass das Gesicht dem Durchschnitt angeglichen wird. Und natürlich dann auch andere Maßnahmen, zum Beispiel Zwangssterilisation von schönen Frauen, weil gesagt wird, immer alles wird wissenschaftlich begründet. Ja, wissenschaftliche Studien zeigen, Schöne sind privilegiert, wissenschaftliche Studien zeigen, schöne Eltern gebären mehr schöne Kinder. Also muss man schon dann das vom Ansatz her verhindern. Und dann gibt es auch skurrile Geschichten in dem Buch. Also ich will jetzt nicht zu viel von verraten, aber vielleicht noch ein paar skurrile Dinge. Dann ist zum Beispiel so, dass dann eine Frau, also es ist keine entwickelte Diktatur, muss man sagen, es ist der Unterschied zu Orwell und zu allen anderen Romanen, sondern wir sehen hier den gleitenden Übergang, das ist das Besondere an dem Buch, von der freien in unfreie Gesellschaft. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit zu klagen gegen solche Sachen. Manche bekommen auch Recht. Da klagen dann zum Beispiel Frauen dagegen, die sich haben sterilisieren lassen müssen und sagen, also sie haben ja einen Mann, der ist sehr unattraktiv und da ist ja doch die Wahrscheinlichkeit nicht höher, dass da ein schönes Kind bei rauskommt. Und dann sagt das Gericht, ja, da ist was dran. Da muss der Mann halt auch so einen Test machen. Und wenn der dann sich eine unterdurchschnittliche Attraktivität bescheinigen lassen kann, dann wird die Frau von der Sterilisierung ausgenommen, weil die Wahrscheinlichkeit, wird alles gutachterlich bestätigt, ist bei ihr auch nicht größer, dass sie ein schönes Kind bekommt. Oder der andere, die klagt und sagt, ja, bei ihr ist das Ergebnis des Aussehens ja zu 90% von plastischer Chirurgie, also von Schönheitsoperation, insofern nicht vererbbar. Die bekommt auch Recht vor Gericht. Ja. Also das heißt, es wird dann auch skurril und man versucht, das ist ja auch was, bei radikalen Utopien, die versuchen immer, die Gefühle und das Denken der Menschen umzuwandeln. Also sie akzeptieren nicht den Menschen, wie er ist, sondern wollen ja einen neuen Menschen, der auch andere Geschmacksvorstellungen hat. Und so versuchen die auch, das Schönheitsempfinden zu ändern. Und das gelingt aber nicht. Im Gegenteil, dieser Begriff der abwertend gemeint ist, PB-Person, wird dann auf manchen Dating-Portalen als Gütesiegel. Dann steht zum Beispiel drauf, hier nur PB-Frauen. Oder es gibt dann so eine exklusive Diskothek für die Reichen und Schönen. Da steht Eintritt nur für PB-Frauen. Also das gelingt nicht richtig, den Geschmack der Leute zu ändern. Und das ist ja die Illusion. Ich habe jetzt neulich das Buch von einer Frau gelesen, die, das ist eine Widows heißt, die ist in Großbritannien einflussreich, die hat schon vor dem Parlament gesprochen. Und die hat so halb im Spaß, aber sie hat das auch durchaus halb im Ernst zum Beispiel gefordert, man müsste überall Fotos aufhängen von, wie sie sagt, normalen Brüsten. Also das heißt offenbar nicht schöne Brüste, sondern ich weiß nicht, was sie denkt, Hängebusen oder wie auch immer, ja, damit die Menschen sich an den Anblick gewöhnen und damit sie von dem Schönheitsideal wegkommen. Das ist natürlich unsinnig, weil viele Schönheitsideale, die sind nicht, wie gesagt wird, rein gesellschaftlich determiniert, sondern auch biologisch determiniert. Also was wir als schöne Brust empfinden, ja, dass wir jetzt einen Busen, der extrem hängt, nicht als schön empfinden. Das ist jetzt nichts, was jetzt nur gesellschaftlich irgendwo anerzogen wird. Aber das ist, was die Leute meinen. Die meinen, der Mensch ist beliebig formbar, verwandelbar. Die leugnen auch alles, was irgendwie biologisch sein könnte. Und deswegen glauben sie halt, dass der Mensch beliebig umformbar wäre. Der neue Mensch, das war immer so eine Utopie von allen Kollektivisten und das kommt hier auch ein bisschen zum Ausdruck. Man will den Geschmack der Menschen dann auch ändern, aber es gelingt letztlich nicht. Und weil es nicht gelingt, muss es mit Zwang dann umgesetzt werden.
Ja, also Sie haben schon sehr, sehr viel Lust auf dieses Buch gemacht, finde ich. Und das hört sich so ein bisschen, diese 95 Score hört sich so ein bisschen an wie so ein Schönheitskreditsystem und sie lassen auch viele Inhalte der österreichischen Schule relativ subtil einfließen. Auch jetzt zum Beispiel die Tatsache, dass Schönheit ja gar nicht objektivierbar ist, sondern dass jeder subjektiv urteilt, was er denn als schön empfindet, ob er eben Brüste, die 1A stehen, um es mal so zu formulieren, oder eher, wenn sie hängen, wie Sie gerade gesagt haben, schön finden. Die Geschmäcker sind verschieden. Es ist subjektiv. Wertung ist subjektiv. Da sind wir schon bei der österreichischen Schule. Zum einen. Zum anderen, Mises City, Hayek City spielen auch eine große Rolle bei Ihnen. Also im Grunde auch eine Hommage an die österreichische Schule ein Stück weit. Wie haben Sie das so eingeflochten, beziehungsweise ja, wie sind Ihre eigenen Empfindungen auch in Bezug auf die österreichische Schule?
Ja, Mises City und Hayek City, vielleicht noch was zu sagen. Also, ich spiele im Jahr 2075 und ich habe mir die Frage gestellt, ist es eher wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass zu dieser Zeit schon einige Menschen auf dem Mars leben? Ich habe mich mal dafür entschieden, dass es eher wahrscheinlich ist, weil ich meine, wir haben heute schon mit dem Starship von Elon Musk, im Prinzip sind wir sehr nah dran an der Möglichkeit, Menschen zum Mars zu bringen. Das ist ja sein großes Ziel. Ist übrigens auch ein Beispiel, wo die private Raumfahrt Dinge erreicht hat, nach 40 Jahren Stagnation letztlich der staatlichen bemannten Raumfahrt, wonach Apollo nichts mehr entscheidende Fortschritte gemacht wurden. Also zum Beispiel nicht gelungen ist, eine wiederverwendbare Rakete zu bauen. Das Space Shuttle hatte den Anspruch gehabt, aber letztlich waren dann die Instandhaltungskosten so hoch, da hätten wir es fast neu bauen können dafür. Das hat der erste Elon Musk jetzt geschafft, also die private Raumfahrt. Auch ein Thema, das mich sehr interessiert. Und also habe ich gesagt, gibt es zwei kleine Städte auf dem Mars. Es sind zwar überwiegend Roboter, die da wohnen, das wird auch in der Realität so sein, weil da gibt es ja halt nur eine geringe Schwerkraft und vor allen Dingen, es gibt auch die kosmischen Strahlen und gibt kein Sauerstoff, sodass also für einen Roboter wesentlich einfacher ist, da zu leben als für einen Menschen. Aber es gibt auch Menschen da, ein paar Tausend, und die sind in Städten, die so ein bisschen nach dem Prinzip der freien Privatstädte, vielleicht nicht ganz, aber sagen wir Minimalstaat organisiert sind. Warum? Weil die können sich nicht leisten, irgendwo Ineffizienzen, Heerscharen von Bürokraten, von Politikern, von unendlich viele Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter. Das muss alles so sehr stark reduziert werden, weil das einfach die Überlebensbedingungen nicht erlauben auf dem Mars. Ja, und das sind so Pioniere, die dahin sind und die haben ihre Städte Mises City und Hayek City getauft und die gucken sich dann auf der Welt an, was da passiert mit den schönen Frauen und dem Quatsch und die sagen, das ist nur ein Zeichen, wie bekloppt die auf der Erde sind. Ja? Also das ist so ein bisschen so auch der Blick in die Zukunft. Insofern auch kein ganz dystopisches Buch. Es gibt ja so die viele Horror-Dystopien, also der Dritte Weltkrieg war, alles ist zerstört oder der Klimawandel hat die Welt vollkommen zerstört oder auf dem Mars werden die Menschen versklavt und ich habe jetzt mal einen fröhlichen Ausblick gehabt, der Mars als Hort der Freiheit und das ist alles immer auch durchaus auch wissenschaftlich fundiert. Ich kenne den Robert Cyprien, der ist der Mann, der den Elon Musk maßgeblich beeinflusst hat, der Gründer der Mars Society. Ich habe mich auch mit dem getroffen, habe dem auch die Passagen über den Mars zugeschickt, weil er ist da der führende Spezialist, der beschäftigt sich sein Leben lang nur mit der Frage, wie man den Mars kolonisieren kann. Und habe dem das geschickt und habe gesagt, ist das so plausibel, wie ich das schreibe, oder sag mir, was da Fehler sind. So habe ich also immer wieder das Wissen auch von anderen Menschen angezapft, ja, bis in die Kleinigkeiten. Also war ein bisschen eine lustige Geschichte. Die Hauptperson, die Alexa und ihr Freund, die machen einen Ausflug zu einer Station, die um den Mond kreist, Luna 1 heißt die. Das ist so für einen exklusiven Wochenendtrip, der lädt sie ein, weil sie sich vor einem Jahr kennengelernt haben. Und diese Raumstation, die rotiert, und durch die Rotation wird künstliche Schwerkraft hergestellt, sodass die auch, wenn sie Sex haben, ganz normal Sex haben können. Aber der kriegt wieder Lust, wenn sie zurückfliegen, weil es halt so eine schöne Frau ist. Und dann sind sie in der Schwerelosigkeit. Und dann war die Frage, geht Sex in der Schwerelosigkeit? Und wenn ja, wie? Das hat noch keiner ausprobiert, aber es gibt darüber auch wissenschaftliche Befunde, wie das geht und wo die Probleme sind, will ich jetzt nicht verraten, es soll ja auch ein bisschen Spannung. Also muss ich dann drüber schreiben über Sex in der Schwerkraft, ohne Schwerkraft. Also ich habe versucht, alle Dinge, da merkt man dann doch, den Sachbuchautor, jetzt nicht einfach die wilde Fantasie. Fantasie ist auch dabei, aber ich habe immer versucht, Wo ist es irgendwo? Ist es da in der Attraktivitätsforschung fundiert? Ist es in der Neidforschung fundiert? Ist es in der Raumfahrtforschung, in der Marsforschung fundiert? Ist es in der Geschichtswissenschaft fundiert? Insofern also kann ich beruhigen, jetzt wenn Zuhörer sagen, ich lese generell keine Romane, mache hier mal eine Ausnahme. Es wird den, der jetzt besondere Ansprüche an Roman hat, vielleicht nicht ganz befriedigen, aber den, der sonst Sachbücher liest, ja, der wird sagen, das ist klasse, das ist ja wie ein Sachbuch, es ist nur halt ohne Fußnoten und unterhaltsamer geschrieben.
Ich glaube auch gar nicht, dass man das so herausstellen sollte bei den sachbuchorientierten Lesern, sondern wichtig ist, dass uns als freiheitliche Bewegung es gelingt, Zielgruppenwachstum zu erreichen. Das ist der entscheidende Faktor. Und ich finde, das haben Sie gut erkannt und das sehe ich auch als großes Problem an, dass wir das eben vernachlässigt haben und dass wir auch unseren Marketing vernachlässigt haben. Und insofern ist das genau richtig. Und die Leute, die es lesen sollen, das wird die passenden Zielgruppen erreichen. Sie haben da gestern diese Veranstaltung durchgeführt, wo die Zielgruppe schon da war. Und wenn die über ihr Buch zur österreichischen Schule kommen oder zu der Erkenntnis kommen, dass Schönheit halt nicht objektivierbar ist, um es mal für mich so zu interpretieren jetzt, sondern dass Schönheit subjektiv ist, weil es in der Person angelegt ist, die gerade wertet, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also dieser Aspekt ist für mich entscheidend. Und vielleicht gehen Sie noch mal so ein bisschen auch auf Ihr Marketing ein oder auf das, was wir vielleicht von anderen Bewegungen lernen können, weil wir diese Marketingaspekte vernachlässigen. Ich gucke mir an,
Ja.
gucke einen Punkt dazu. Coca-Cola oder Red Bull, die sind jetzt nicht sonderlich gesund, diese beiden Produkte, aber die haben das beste Marketing. Also ich will jetzt nicht sagen, die schlechtesten Produkte haben das beste Marketing, aber so ist es auch oft gewesen bei der freiheitlichen Bewegung, bei der österreichischen Schule, dass man so erhaben gesagt hat, ja, das sind ja so überlegene Ideen und das wird sich schon durchsetzen. Und so wurde das Marketing vernachlässigt. Das ist eine Beobachtung, die ich habe. Und jetzt,
Also
Sie rufen.
da haben Sie vollkommen recht, das ist die absurdeste Meinung überhaupt, dass sich Qualität von alleine durchsetzt. Dann hätte auch Apple oder Mercedes-Benz oder so schon längst die Werbung und Marketing vollkommen einstellen können. Nee, das ist natürlich absolut nicht so. Und ich meine, man muss ja nur mal sehen, wenn ein System wie der Kapitalismus, das es geschafft hat, in 200 Jahren die Armut von 90 auf unter 9% zu reduzieren, als menschenverachtend und armutsproduzierend gilt, während ein System, das 100 Millionen Tote geschaffen hat, als human oder menschlich, das sieht man doch, das sind ja offenbar absolute Marketing-Genies am Werk, ja, PR-Genies, von denen man eine Menge lernen kann und das sollte man auch machen, da sollte man nicht so arrogant sein. Die Linken und die Antikapitalisten sind viel, viel besser im Marketing, in der PR als wir, also müssen wir von denen lernen. Best Practice müssen wir uns Dinge von denen abschauen. Und das ist vielleicht, sagen wir, das Besondere an mir, wenn man, jeder hat ja seine Stärken und Schwächen und ich bin vielleicht eine Kombination von zwei Dingen. Ich bin auf der einen Seite ein Wissenschaftler, der wie normal wie andere Wissenschaftler forscht und Fachaufsätze schreibt und mit seinen Quellen und Methoden, ja, der dann aber auch sagt, es muss ich auch verkaufen, marketingmäßig. Ich habe ja mein Vermögen dadurch verdient, dass ich die führende Public Relations Agentur in der deutschen Immobilienwirtschaft aufgebaut habe. Also ich habe praktisch in 15 Jahren nichts anderes gemacht den Tag, ganzen Tag als PR und Marketing und bin damit vermögend geworden. Das heißt, ich habe hier eine Expertise in dem Bereich und deswegen gehe ich da anders ran. Ich habe ein großes Vorbild, das ist von dem ich den ich leider nicht persönlich kenne, aber einen seiner besten Freunde. Und ich habe die ganzen Biografien über ihn gelesen. Das ist Arnold Schwarzenegger. Und Arnold Schwarzenegger hat immer gesagt, egal was du tust, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es völlig sinnlos und wertlos, ja. Es bringt nichts, ja. Du musst dafür sorgen, dass die Leute draußen etwas davon erfahren, ja. Und der war ein absolutes Marketing-Genie. Der hat, manche denken ja, der hat halt so die besten Muskeln gehabt. Klar, das ist eine notwendige Voraussetzung, aber nicht hinreichend. Also es gibt Leute schon zu seiner Zeit, die einen harmonischeren Körper von der Muskulatur hatten. Es gab nach ihm viele, die wesentlich mehr Muskeln hatten als der Schwarzenegger, wenn sie die nebeneinander stellen, die kennen nur, aber nur Bodybuilding-Experten, so Leute wie Ronnie Coleman zum Beispiel, das ist der Arnold Schwarzenegger dünn daneben, aber den kennt keiner, ja, weil der Schwarzenegger war von Anfang an Marketing-Experte, also der hat es auch mal geschrieben, aber sein Freund, der Albert Busek, den ich, mit dem ich auch befreundet bin, hat mir es erzählt. Der hat ihn gefördert in Deutschland, und wo der in München gelebt hat, da hat er an einem Nachmittag einfach mal, das war kalt im Winter, ein Posing-Slip angezogen und sich am Stachus hingestellt. Und der Busek hat ein paar Journalisten angerufen und hat gesagt, da ist der Mr. Universe, der steht hier im Posing-Slip am Stachus, und die haben dann ein Foto gemacht und er hat seine Bizeps-Pose, und dann war er in den Medien. Oder später, wo der George W. Bush, wo er ihn als Sportbeauftragten engagiert hat, da hat er richtig ein Event dann im Weißen Haus daraus gemacht, und alle mussten Liegestützen machen und ist durch 50 Bundesstaaten gereist. Und also er hat alles immer verkauft. Ja, und er konnte überhaupt nicht verstehen, wie jemand einen Film macht, ohne dann, wenn sagt, die Arbeit fängt danach erst an. Und so ist es auch bei mir mit dem Buch, dass ich sage, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, viele Autoren, die sind so ein bisschen arrogant. Ja, ach, ich mache mich doch nicht zum Idiot und laufe doch da keinem hinterher, und ich bin doch der Wissenschaftler und so weiter. Ich habe es doch gar nicht nötig. Oder ja, so, das sind halt so falsche Glaubenssätze, wie Qualität setzt sich von allein durch. Nee, das ist nicht so. Und ich habe ein Buch geschrieben, das kann ich auch jedem empfehlen, der sich für den Aspekt näher interessiert. Das heißt, die Kunst, berühmt zu werden. Und da habe ich Leute untersucht, die berühmt waren. Und zwar ganz unterschiedliche Gestalten von zum Beispiel Albert Einstein und Stephen Hawking bis zu Kim Kardashian und Princess Diana, von Madonna bis zu Muhammad Ali, von Arnold Schwarzenegger bis Andy Warhol. Hab alle untersucht, was haben die gemeinsam. Zum Beispiel beim Einstein, das wissen die meisten Leute nicht, der hat größere Teile seines Lebens gar nicht mit Forschung verbracht, ja, sondern mit Selbstvermarktung. Ja. Den hat man mal gefragt, was sind Sie von Beruf? Dann hat er gesagt, Fotomodell war die Antwort. Und er hat alles, der hat zum Beispiel seine Haare vor dem Interview extra so zerzaust, weil das war sein Markenkern als der zerstreute Professor. Das hat er bewusst gepflegt und hat auch so Boulevardzeitungen, Interviews gegeben und ist wie ein Rockstar gefeiert worden. Bestimmt nicht, weil die Fans alle die Relativitätstheorie verstanden haben. Also das kann man schon mal ausschließen, ja. Sondern weil der halt Marketing gemacht hat. Oder Stephen Hawking, der hat ja, der Physiker, der war als Physiker gut, aber eigentlich nicht so besonders. Es gab mal eine Umfrage unter Physikern, wer so die herausragenden Physiker sind. Da war der nicht dabei, und der hat auch nie einen Nobelpreis bekommen für Physik. Er war gut, ja, aber er galt nach außen als der genialste Wissenschaftler der Zeit. Warum? Weil der hat halt alles immer mit seinem Rollstuhl, der hat halt seinen Rollstuhl zum Marketing-Tool gemacht, ja. Und oder auch Muhammad Ali, der war als Boxer, klar, der war gut, aber es gab andere, die also wesentlich besser waren, und er war schon, bevor er den ersten Titel gewonnen hat, war er auf dem Time Magazine abgebildet. Ja, der war ein Marketing-Genie. Also Sie sehen, da kann ich mit richtigen Begeisterung reden. Das hat mein Thema Marketing. Nur ein Beispiel von der Muhammad Ali, der hat mal eine Fotosession gehabt mit einem, das war für Sports Illustrated und so. Und dann hat er gefragt, ja, was machst du sonst und was ist deine Spezialität? Er wollte eigentlich, ja, nee, erst hat er gesagt, für wen er sonst noch arbeitet. Und dann hat er gesagt, er arbeitet für Life, ja, was damals so die größte Zeitschrift war. Er wollte unbedingt Life. Und er hat gesagt, nee, das kann ich nicht entscheiden. Das entscheidet ja die Redaktion. Ich kriege dann nur den Auftrag. Und dann hat er weitergeboten und hat gesagt, ja, was ist denn dein Spezialgebiet? Und dann sagt er, ja, mein Spezialgebiet ist eigentlich Unterwasserfotografie, was ganz anderes. Dann sagt der Muhammad Ali, ich verrate dir ein Geheimnis, das habe ich bisher noch keinem verraten. Meine ganzen Erfolge beruhen ja drauf auf Unterwassertraining, also weil ich dann gegen den Widerstand, und der war erst ein bisschen skeptisch und hat gesagt, ich nehme dich ja mit, ich kann dir das zeigen, wie das geht. Und dann am Schluss ist eine riesen Story draus geworden, das hat er sich ausgedacht, über das Unterwasser-Boxtraining. Der Muhammad Ali war also einer, der wahrscheinlich nie in seinem Leben Buch gelesen hat, ja, das ist auch nicht Voraussetzung dafür, aber der hat so ein geniales Marketing-Ding, auch die Sprüche, die er immer gebracht hat, I'm the greatest und so, der hat das im Blut gehabt, ja. Und das ist so, glaube ich, also würde ich manchen Libertären, bevor die das nächste Buch über theoretische Fragen lesen, ist auch wichtig, vielleicht auch mal so ein Buch lesen wie Die Kunst, berühmt zu werden, weil da kann man viel draus lernen. Man muss sich auch selbst als Marke aufbauen. Davon haben wir auch zu wenige Leute in unserer Bewegung. Und ich versuche das selbst auch für mich praktisch als Brand, als Marke, die dann auch Ecken und Kanten hat. Und das ist wichtig, weil auch so eine Bewegung lebt nicht nur von Theorien, die lebt letztlich auch von Leuten, die eine Marke darstellen und das verkörpern.
Ja, und da empfehlen wir natürlich auch gerne das Buch von Philipp Bargus, Die Ära Millet, wo er eben die Selbstvermarktungsmaschine Millet dargestellt hat. Und das ist etwas Besonderes auch. Er hat es eben auch geschafft, die Botschaften emotional aufzuladen. Und er war sich auch nicht zu blöd, die Zentralbank zu zerschlagen, dann Theaterstück aufzuführen und sich zum Affen zu machen, um es mal so ein bisschen plakativ auf den Punkt zu bringen. Und letztlich sollten wir auch als freiheitliche Bewegung uns überlegen, ja, warum stehen wir denn heute da, wo wir stehen? Warum sind die Ideen in den Köpfen der Menschen so, wie sie sind? Und die Ideen in den Köpfen der Menschen bestimmen eben die Zukunft, ob es Wohlstand gibt und Frieden oder das Gegenteil. Und es ist eben wichtig, dass man da auch mal den Status quo kritisch hinterfragt und sich hinterfragt, ob man da nicht zu sehr in der eigenen Bubble war. Gut, komm.
Nur noch ganz kurz das an. Also, das Buch von dem Bargus, ich habe das auch besprochen für die Neue Zürcher Zeitung, kann ich sehr empfehlen. Ist ein tolles Buch, gerade weil es auch diese Marketing-Dinge zeigt. Und ich war auch, ich glaube, ich war einer der ersten in Europa, der gesagt hat, ich glaube, der Milei hat die Chance, weil ich habe die Bewegung schon 2022 war ich in Argentinien, ich war 2023 in Argentinien, ich war 2024 in Argentinien. Ich habe den Milei leider selbst nie getroffen, obwohl er meine Sachen postet und auch öffentlich gesagt hat, dass er meine Bücher liest, ja. Und sein Regierungssprecher hat auch das Vorwort zum Buch geschrieben, aber ich war immer zum falschen Zeitpunkt da, zum Beispiel 2 Tage nachdem er gewählt wurde, da hat er natürlich keine Zeit gehabt, Rainer Zittelmann dann zu treffen. Ich habe stattdessen aber eine seiner wichtigsten Mitstreiterinnen getroffen, die zugleich eine der schönsten Frauen von Argentinien ist, war also auch kein Fehler, wo ich mit ihr essen war. Dann kamen die Leute an den Tisch und wollten Autogrammkarten und Fotos machen. Ja, der hat also bewusst auch schöne Frauen gesucht in seine Bewegung, die Bewegung mit, ja, weil es, sagen wir mal ehrlich, eine Bewegung, die nur aus lauter Nerd-Typen besteht und leider ist es in vielen Ländern so mit den Libertären, die ist weder für andere Männer so richtig attraktiv, noch auch für Frauen attraktiv. Und auch da hat der Milei immer drauf geachtet und die hat auch mir selbst gesagt, ja, ich gucke jetzt, wie wir andere schöne Frauen kriegen. Und es gibt auch diese Bewegung. Also ich habe in vielen südamerikanischen Ländern kennengelernt, da gibt es zum Beispiel so eine Bewegung, Lola, Ladies for Liberty, ja, das sind libertäre Frauen nur, ja. Und
Großartig.
da kann man also eine Menge von dem Millet, kann man in der Beziehung ganz viel lernen. Ich glaube nicht, dass der jetzt klüger ist als alle anderen Ökonomen, die so denken, ja? Aber er kombiniert was, den Wissenschaftler auf der einen Seite und dann die Kunst der Selbstvermarktung auf der anderen Seite. Und das ist der Schlüssel, und das arbeitet auch tatsächlich der Professor Bargus in seinem Buch sehr, sehr gut heraus.
Ja, kann ich nur bestätigen. Und Millet ist es eben gelungen, in die Köpfe der Menschen zu kommen. Und das ist entscheidend. Und entscheidend ist nicht, dass er jetzt als Österreicher schon in den 20er Jahren war, sondern dass er eben ja, es geschafft hat, diese Vermarktung so auf die Bahn zu bringen. Ja, lieber Herr Zittelmann, wir sind langsam am Ende des Gesprächs angelangt. Wir empfehlen natürlich dieses Buch. Ich finde das großartig. Ich bin Ihnen auch zu großem Dank verpflichtet, was Sie für die freiheitliche Bewegung tun. Und dass Sie wirklich auch da jetzt in den Finger nicht nur in die Wunde legen, sondern als glänzendes Beispiel vorangehen und andere Wege gehen. Haben Sie vielleicht noch ein paar Punkte, die Sie zum Ende noch mal anklingen lassen möchten? Dann würde ich Sie gerne noch mal zu Wort kommen lassen.
Eigentlich nicht. Wer regelmäßig interessiert für meine politischen Kommentare, ich poste sehr viel auf X immer. Ja, da würde ich mich freuen. Ansonsten, ja, helfen Sie einfach mit. Das ist ein Projekt. Jetzt, mir geht es nicht nur um das Buch. Ich habe ein größeres Ziel mir gesetzt. Ich möchte, dass das Buch verfilmt wird. Ja, das ist also mein eigentliches Ziel. Ich habe vor 4 Monaten noch niemanden gekannt aus der deutschen Filmindustrie. Jetzt Ende Juni wird immerhin Deutschlands Filmproduzent Nummer 1, der Nico Hoffmann, das Buch vorstellen, nochmal im China Club. Ob der da was mitmacht, keine Ahnung. Aber mal ein erster Schritt, ein Kontakt. Und ich habe jetzt übernächste Woche mit einer der weltweit führenden Filmproduktionsgesellschaften ein erstes Gespräch. Da habe ich mich auf eine lange Zeit und viele Gespräche eingerichtet, aber der Anfang ist gemacht. Aber die haben mir ja alle auch gesagt, mach erstmal das Buch zum Erfolg, und deswegen einfach meine Bitte an die uns jetzt hören. Es ist nicht verboten, auch 5 oder 10 Bücher mal zu stellen und die zu verschenken. Vielleicht an die Frau, wenn man selbst nicht Roman liest, oder an die Freundin oder auch an beide zusammen. Dann hat man schon wieder mehrere Exemplare bestellt. Das Schöne ist, der Verlag hat, das Buch ist also am Montag erschienen. Und am Montag musste der Verlag schon den Nachdruck machen, weil es in vielen Buchhandlungen vergriffen war. Es gibt jetzt im Moment noch ein paar auf Amazon. Also insofern hat man einen guten Start gemacht. Aber es ist ja erst der Anfang. Ich will es ja auf die Spiegel-Bestsellerliste bekommen. Das ist schwer, weil die Buchhandlungen erstmal sagen, Zittelmann kennt man nicht als Romanautor, noch nie gehört. Da stellen wir mal zwei hin oder auch gar keins. Deswegen muss man viel Nachfrage schaffen. Das ist meine Bitte. Ja, manche, die ärgern sich dann drüber, wenn ich auf X's Poster sage, ah, der Zittelmann will ja nur seine Bücher verkaufen. Dann sage ich, erstens, stimmt absolut, ich will mein Buch verkaufen, aber auch
Was
noch
ist schlimm dran? Was ist da
keinen
schlimm dran?
Autor gekannt, der nicht wollte, dass die Leute sein Buch lesen. Da steckt ja aber so der Verdacht, denn ach, am Ende will der vielleicht auch Geld damit verdienen. Und kann ich jeden absolut beruhigen. Da ich aus eigener Tasche mehrere hunderttausend Euro für Werbung, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, ich habe ganzseitige Anzeigen im Spiegel, in der Neuen Züricher, in der Welt am Sonntag im Fokus gemacht. Das spiele ich nicht mehr rein. Also für den, der den Verdacht hat, ich könnte damit Geld verdienen, das kann ich beruhigen. Würde ich gern, aber das habe ich auf anderem Wege gemacht. Nee, ist ja auch nicht schlechtes Geld zu verdienen. Nee, mir geht es wirklich darum, ich möchte, dass es ein Film wird. Und wer sagt, mich hat manches überzeugt, das ist in dem Gespräch, das ist ein Ansatz, den ich interessant fand. Bitte unterstützen Sie mich dabei und bestellen Sie das Buch und empfehlen Sie es auch Ihren Freunden. Und danke, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, das vorzustellen bei Ihnen.
Ja, lieber Herr Zittelmann, ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Das war also wirklich ein ja, ansteckendes Gespräch. Mich haben Sie begeistert. Der Funke ist übergesprungen, obwohl wir uns nicht persönlich gegenüber sitzen. Insofern an Sie, liebe Zuschauer, die Bitte, helfen Sie dabei, dass dieses Buch extrem erfolgreich wird, damit es eben auch gelingt, das große Ziel von Herrn Zittelmann umzusetzen, dass es verfilmt wird. Ich gehe davon aus, dass es klappt. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir alle dazu beitragen. Insofern vielen Dank an Sie, vielen Dank an Herrn Zittelmann nochmal. Auf bald.
Dankeschön.